herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Ich hatte vor 4 Wochen, 6 Wochen, an einer der letzten Folgen, einen Post auf LinkedIn kommentiert, der zu meiner Überraschung viral gegangen ist. Da ging es um das Thema chinesische Autos in Europa und ich hatte den in aller Unschuld abgesetzt und plötzlich stellte ich fest, wow, der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und das war für mich so ein Trigger zu sagen, gut, da kann ich mal eine Podcast-Folge machen. Relativ kurz danach habe ich einen Post zum Thema Shared Mobility, geteilte Mobilität, rausgebracht. Und der ist eigentlich komplett unter meinem Radar. Auch nicht ganz so sehr viral gegangen wie der zu den chinesischen Autos. Aber er hat auch eine große Aufmerksamkeit bekommen. Also er hat 10-mal mehr Views bekommen, als meine Posts normalerweise haben. Er hat fast 20-mal mehr Kommentare provoziert, als meine LinkedIn-Posts normalerweise haben. Und auch hier wieder dachte ich mir, scheint ein Thema zu sein, was meine Community interessiert, wenn da solche Reaktionen kommen. Also nehme ich mir die Zeit, nehme ich diese Podcast-Episode, um da mal tiefer einzusteigen. Shared Mobility, geteilte Mobilität, was es genau ist, welche Formen es hat, mache ich später. Erst einmal der Post, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat. Ich poste normalerweise in Englisch oder fast ausschließlich in Englisch. Ich habe ihn ins Deutsche übersetzt und würde ihn einfach mal vorlesen. Die Zukunft der Städte hat keinen Platz für Privat-Pkw. Es gibt keine Vision der Stadt der Zukunft ohne Shared Mobility. Privater Autobesitz wird die Ausnahme sein, nicht die Regel. Wenn wir den Platzverbrauch, den Ressourcenverbrauch und die physische Präsenz von Mobilitätsgeräten reduzieren wollen, müssen wir Mobilität neu denken, geteilt, flexibel und smart. Genau deshalb ist der Verkauf von Freenow durch BMW und Mercedes an das US-amerikanische Unternehmen Lyft so aufschlussreich. Was als mutiger Schritt begann, endet als Symbol verpasster Chancen. Die deutschen Autobauer hatten die richtige Idee, aber es fehlte an einer klaren Strategie. Keine langfristige Vision, kein tiefes Verständnis für Plattformdynamiken, für Nutzerverhalten oder die Bedürfnisse urbaner Mobilität. Eins ist klar, Shared Mobility funktioniert nur, wenn das Angebot wirklich überzeugt, intuitiv, zuverlässig, bezahlbar und gut in den Alltag integriert. Hashtag Make Technology Sexy. Daran ist es oft gescheitert. Und vielleicht sind die Menschen einfach noch nicht bereit, lang gepflegte Gewohnheiten wie den Autobesitz aufzugeben. Hardware und Software alleine reichen nicht. Wir brauchen Visionen, den Mut zu Veränderung und ein tiefes Verständnis menschlicher Bedürfnisse. Wie siehst du das? Steht Shared Mobility in Deutschland vor einem Comeback oder ist es schon auf dem Rückzug? Ich freue mich auf eure Gedanken und eine spannende Diskussion. Ende des Posts. Die Kommentare, die ich erhalten habe, gingen von 100% Zustimmung oder sogar noch, wir müssen weitergehen, Carsharing darf die einzige Form von Automobilität sein, die wir in unseren Städten haben, bis hin zu, du bist ein Kommunist und das ist Enteignung, was du davor hast. Nein, kleine Fußnote, ich bin definitiv überhaupt kein Kommunist. Die Kommentare in dieser Richtung kamen auch allesamt aus den USA. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich sag da jetzt einfach mal nichts zu. LinkedIn-Posts sind kurz, fokussiert und ich gebe es ja zu, ich provoziere auch ganz gerne mal ein bisschen. Das Format Podcast, was wir jetzt hier haben, lässt mehr Raum für die Differenzierung und die Analyse. Was ich machen möchte, ist eine generische Betrachtung der Ist-Situation. Also, was tun wir denn eigentlich in unseren Städten mit den Autos? Die Historie und die Gegenwart der Carsharing-Services anzuschauen und zum Schluss ein paar Gedanken dazu, was können wir tun, was können wir machen, was ist essentiell, wenn wir das Thema weiter treiben wollen. Fangen wir an mit der Ist-Situation. Der Ressourcenverbrauch durch Autos ist offensichtlich. Wenn ich jetzt bei mir hier aus meinem Fenster gucke in meinem Büro, da draußen stehen überall Autos am Straßenrand, durchgängig. Also eins am anderen, da ist kaum mal eine Lücke dazwischen und wir reservieren dafür relativ viel Platz. Bei den Nachbarn auch zwei Stellplätze vorm Haus, zwei Autos drauf, der Rest ihrer Karren ist irgendwo verteilt hier in der Wohnsiedlung. So sieht's überall aus, bei uns im Haus unten drin eine Tiefgarage mit ein paar Plätzen davor. Also wir haben Unmengen an Infrastruktur, die wir dafür reservieren, um Autos abzustellen. Und bei uns hier in Deutschland und Europa ist die ganze Sache ja noch einigermaßen überschaubar. Ja, wir haben Parkplätze, wir haben auch Parkhäuser in den Innenstädten, wir haben Tiefgaragen, da werden Löcher gebuddelt in die Erde, damit man Platz schafft dafür. Noch extremer ist das Ganze in den USA. Ich erinnere mich an meine Zeit, wo ich regelmäßig im Großraum Detroit unterwegs war. Da gibt es Momente, da hat man das Gefühl, ich habe jetzt hier eine Straße und dann habe ich einen Parkplatz und irgendwo hinterm Horizont hinten ist so eine schmale Ladenzeile zu sehen, wo vielleicht das ist, was ich gerade suche. Und dann sind da riesige Mengen komplett leerer Flächen durchasphaltiert, nur um die Autos aufzustellen. Und Straßen, Autobahnen, die nehmen Raum ein. Ja, und sie haben auch ein gewisses Gefährdungspotenzial. Wenn ich an einer Hauptverkehrsstraße stehe und die Autos fahren dann vorbei oder an einem Autobahnparkplatz anhalte und dann fahren da die Autos mit 150, 180, 250 Stundenkilometern vorbei, dann empfinde ich das als Bedrohung. Das ist gefährlich. Ja, und so ganz praktische Dinge. Fahrzeuge machen Lärm. Ja, man, die Elektrofahrzeuge war ja das Versprechen, dass die weniger Lärm machen. Prinzipiell tun sie das natürlich auch, obwohl es da auch einige Beispiele gibt, wo ich weiß nicht, was es ist, irgendwelche Pumpenaggregate, Kühlmittelpumpen mehr Lärm machen, als ein gut gedämmter Benziner tut. Ganz klar, wenn da halt jemand so einen richtig fetten, halboffenen Sportauspuff hinten dran hat, dann ist das Lärmbelästigung. Und ich habe es selber mal erfahren, als ich in Berlin war, am Schloss Charlottenburg, wer es kennt, das ist eine Gegend mit sehr, sehr viel Verkehr und da war eine Brücke gesperrt und da herrschte plötzlich Frieden. Da war der Druck weg, da war ja eine völlig andere Atmosphäre, nur dadurch, dass keine Autos mehr gefahren sind. Also, um das nochmal zusammenzufassen, war jetzt ein kleiner Exkurs auch nochmal. Natürlich, wenn wir Shared Mobility haben, wenn wir geteilte Autos haben, werden die auch fahren, werden die auch durch die Gegend fahren. Kernpunkt ist eher die Ressourcennutzung im Sinne von Raum und Aufmerksamkeit. Wenn sie stehen, Autos werden nur 5% der Zeit genutzt, die sie existieren. Den Rest stehen sie einfach nur rum. Ja, sie brauchen Platz, sie brauchen Aufmerksamkeit, kostet meistens auch Geld und ja, ich habe neulich mal das Argument gehört, ja, Türklingeln, ja, meine Türklingel, die wird nur 0,01% ihrer Lebenszeit genutzt. Richtig, aber eine Türklingel nimmt nicht ansatzweise so viel mentalen und physischen Raum ein, wie es ein Auto tut. Und auf dieser Basis, dieser Analyse der Ist-Situation, kann man zu der Lösung kommen, Carsharing ist eine super Sache. Ja, das ist ein Resultat aus den ganzen Gedanken. Wir haben dann weniger Autos, die fahren dann vielleicht auch nicht 100%, vielleicht auch nicht 80%. Wäre ja schon schön, wenn sie so 2/3 der Zeit unterwegs sind. Dann hätten wir weniger Räume, weniger Parkplätze, die wir bräuchten, weil die Autos ja meistens fahren. Ja, also da gibt es dann halt eben entsprechend Ideen, wie man das lösen kann. Was ist jetzt genau Carsharing? Es gibt, ich habe mal 6 verschiedene Varianten identifiziert, die es gibt, die existieren, alle mehr oder weniger präsent, mehr oder weniger prominent. Möchte sie hier kurz erklären. Free-Floating-Flotten. Das sind so Fahrzeuge, die am Straßenrand stehen. Kann ich mit einer App drauf zugreifen. Dann kann ich das Fahrzeug öffnen, kann damit durch die Gegend fahren und kann das Fahrzeug dann an meinem Zielort einfach wieder abstellen, abschließen. Und ja, kurze Zeit später kann dann jemand kommen und kann sich dieses Fahrzeug wieder nehmen und dann seine Reise damit antreten. Also das ist eine sogenannte Free-Floating-Flotte. Das sind meistens Einzelnutzer oder kleinere Gruppen von Menschen, die sich kennen, die damit entsprechend unterwegs sind. Anbieter ShareNow ist einer, relativ etablierter. Miles ist einer. Ja, und diese Form des Carsharing soll private PKWs ersetzen. Das ist Potenzial da zu sagen, okay, ich fahre kein eigenes Auto mehr und in meinem gesamten Mobilitätsmix lasse ich einen Free-Floating Carsharing-Service mit einfließen und fahre damit dann halt eben bestimmte Strecken. Zweite Variante, fixe Stationen für Anmietung und Abgabe. Da sind dann die Flotten nicht Free-Floating, sondern fix. Das heißt, ich gehe zu einem bestimmten Ort hin, miete mir dort ein Auto an, auch über eine App. Ja, Vorgang ist im Prinzip das gleiche wie bei meinen Free-Floating-Flotten. Fahre damit und kann ihn dann aber nicht irgendwo abstellen, sondern muss das Fahrzeug an einem bestimmten Ort abgeben. Stadtmobil ist da ein Beispiel für. Das ist eine Erweiterung des Mietwagensangebots. Ja, wenn man, ich fahre sehr viel Mietwagen und ich würde mir natürlich auch mal wünschen, dass ich die Warterei in den Schlangen, dass das die reduziert, dass ich einfach direkt in ein Auto gehen kann. Funktioniert in den Kontexten, in denen ich Mietwagen fahre, nicht. Aber wäre eine schicke Sache, dass man sagt, hey, ich mache das. Und diese Anmietungen sind dann meistens auch nicht nur für 10 Minuten, wie jetzt bei den Free-Floating-Flotten oder mal 3 Kilometer, sondern halt auch für längere Anmietungen gedacht. Drittens, Ride-Hailing. Das ist, wenn ein Fahrzeug mit Fahrer besetzt ist oder mit einer Fahrerin besetzt ist. Ich sitze da aber alleine drin oder mit mir bekannten Menschen im Fahrzeug. Also klassisches Teil Uber. Ne? Uber ist so die Ride-Hailing-Company in Deutschland, die am prominentesten ist. In den USA kommt noch Lyft dazu als zweiter Anbieter. Das ersetzt oder erweitert, je nach Sichtweise, das klassische Taxigeschäft, was wir haben. Ride-Pooling sind dann ähnliche wie Ruftaxis. Das sind meistens so Minivans, Kleinbusse, die da fahren, mit einer gewissen eingeschränkten Flexibilität. Also beim Ride-Hailing kann ich mir das Auto genau dahin bestellen, wo ich bin, und der fährt genau dorthin, wo ich raus möchte, und zwar auf dem kürzesten, schnellsten Weg. Ride-Pooling, kann es mir passieren, dass ich irgendwo hingehen muss, der auch eine andere Route fährt, weil da noch ein paar andere Leute mit drin sitzt. Da sitzen also Fremde drin mit in dem Fahrzeug. Und da habe ich also eine eingeschränkte Flexibilität und eine eingeschränkte Privatsphäre. Moja ist da so ein Anbieter. Und das erweitert, das ergänzt den öffentlichen Personennahverkehr. Fünfte Variante, das sogenannte P2P-Sharing, also Peer-to-Peer, das direkte Sharing, dass ich mein Fahrzeug meinen zum Beispiel Nachbarn zur Verfügung stelle und sage, hey, ich brauche es heute nicht. Wer fahren möchte, kann gerne fahren, und dann kriege ich da so ein bisschen Geld für. Ich habe versucht, es nochmal zu recherchieren. Ich weiß, es gibt in Australien so ein System. Ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle nicht gefunden in der Recherche für diesen Podcast, aber das gibt es. Was aber definitiv ist, die Firma Link & Co., der chinesische Autohersteller, die bieten einen solchen Service an, dann natürlich nur mit Link & Co. Autos, nicht mit jedem Auto. Also wenn ich dann meinen Link & Co. Rumstehen habe, wenn der einfach nur einen Parkplatz besetzt, dann mein Nachbar braucht jetzt mal ein Auto, hat aber keins, dann kann der den nehmen und stellt ihn dann da wieder hin, und dann ist das Ganze gut. Da, kleine Fußnote zu, habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass das funktioniert, weil wenn ich ein eigenes Auto habe, ist es auch ein Private Space. Da sind meine Sachen drin. Da liegt irgendwie Kleingeld auf der Mittelkonsole. Da ist dann vielleicht auch noch die halb getrunkene Wasserflasche, die im Cupholder steckt. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, das muss mein Nachbar jetzt echt nicht wissen. Ja, das muss er nicht sehen, das muss er nicht mitkriegen. Von daher glaube ich, dass diese P2P-Sharings, so mein Bauchgefühl, nur eine eingeschränkte Bedeutung haben werden. Gut, und Nummer 6, die sechste Variante des Carsharings ist der öffentliche Personennahverkehr. Das ist dann halt eben ja eine sehr unflexible Sache und sehr wenig Privatsphäre. Ist aber eigentlich in urbanen Räumen überall vorhanden, auch in ländlichen Räumen. Vielleicht in einem sehr eingeschränkten Maß, aber prinzipiell auch. Ist aber auch ein Carsharing. Ich teile mir den Bus, ich teile mir die Bahn, ich teile mir die S-Bahn mit den anderen Leuten, die da drin sitzen und wir machen eine gemeinsame Reise. Wir fahren da gemeinsam von A nach B. Also das die 6 Varianten des Carsharings, Free-Floating-Flotten, fixe Stationen für die Anmietung, Ride-Hailing, Ride-Pooling, P2P-Sharing und der öffentliche Personennahverkehr. Ganz kurzer Blick zurück. Carsharing in Deutschland hat in den 1980er Jahren begonnen, als erste Pilotprojekte in Berlin und Bremen gestartet wurden. Das war ein ursprünglich eher ökologisch motiviertes Nischenangebot, häufig getragen von Genossenschaften, von Vereinen, die einfach die Autos gemeinsam nutzen wollten, um Ressourcen zu sparen, den Stadtverkehr zu entlasten, die Parkflächen zu entlasten. Mit dem Aufkommen digitaler Technologien, insbesondere den Smartphones, erlebte das Konzept so vor 15 Jahren einen erneuten Aufschwung. Auch wieder eine kleine Fußnote, ein schönes Beispiel für meine These. Eine Technologie alleine macht keine große Veränderung. Es sind immer Kombinationen aus Technologien. Hier jetzt halt aus einem Auto und einem Smartphone. Es gab dann kommerzielle Anbieter wie Car2Go vom Daimler, DriveNow vom BMW. Ja, mit den Free-Floating-Systemen, wie ich so oben beschrieben habe, wo man sich die Autos dann entsprechend anmieten und abwerfen konnte. Das war am Anfang, war das ein Versuch und er hat teilweise funktioniert, er hat teilweise nicht funktioniert, da kommen wir noch drauf. Problem ist, die Branche kämpft immer wieder mit Profitabilität. Ich habe einmal einen LinkedIn-Post auch zu der Thematik rausgelassen, von wegen, naja, Shared Mobility schön und gut, aber es hat bis jetzt noch keiner Geld damit verdient. Habe eine bitterböse Antwort von der Firma Miles erhalten, wo es hieß, doch, sie würden damit Geld verdienen. Ich habe es dann nachrecherchiert, sie haben nach mehreren Jahren immenser Verluste, genau in dem Quartal, wo ich den gepostet habe, das erste Mal einen Mini-Gewinn gemacht. Also Profitabilität ist noch irgendwo hinterm Horizont. Skalierung, Nutzerakzeptanz, alles noch nicht auf dem Niveau, wie es sein könnte und sein sollte. Blicken wir mal auf das Ganze aus der Sicht der User Experience. Meine allererste User Experience mit einem Shared Vehicle war ich hatte eins angemietet in Berlin und wollte damit in ein Restaurant fahren, wo ich verabredet war. Dachte mir, hey, komm, probierst es mal aus. War ein wunderschöner Sommertag. Hab mir dann auch Tatsache, so eine schicke Sache kann man machen, ein Cabrio gemietet. Mache das Auto auf mit meinem Smartphone. Und das Erste, was ich sehe, ist Dreck auf dem Teppich. Da hatte einer vor mir dreckige Schuhe gehabt. Da lag dann so ein bisschen Laub und Sand und Zeug. Und mein Gedanke war, ey, wer hat hier vorher drin gesessen? Was war das für ein Mensch? Ja, hat er sich die Hände gewaschen, bevor er das Lenkrad angefasst hat? Ja, ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, aber und dann kommt noch dazu, dass genau solche Themen durch die Corona-Pandemie ins breite Bewusstsein gerückt sind. Wie werden Viren übertragen? Wie werden Bakterien übertragen? Wenn ich was anfasse, was jemand anderes angefasst hat, kann ich mich mit irgendwas anstecken. Also, das sind alles Sachen, die aus meiner Sicht die User Experience erheblich einschränken. Machen wir es ein bisschen generischer und lösen uns vom Anekdotischen. Viele Anbieter kämpfen mit einer suboptimalen User Experience. Die Nutzer sind frustriert, die Akzeptanz ist gehemmt. Ja, es beginnt schon bei der Registrierung, umständliche Prozesse, lange Verifizierungszeiten, komplizierte Vertragsbedingungen. Ich erinnere mich auch, als ich meinen Carsharing-Vertrag abgeschlossen habe, da musste ich dann zu irgendeinem, ich glaube, es war Sixt, zu irgendeinem Autovermieter, musste dort meinen Ausweis vorlegen und meinen Führerschein vorlegen. Ja, das ging damals nicht digital, vielleicht geht es heute. Aber ja, es war einfach ein gewisser Aufwand, der da zu machen ist. Die Apps sind nicht wirklich dolle. Die, die ich kenne, haben alle ihre Usability-Probleme, haben alle ihre UX-Probleme, haben auch alle ein bisschen die technischen Probleme, die sie haben. Ja, und dass das Buchungen nicht sauber durchgeführt werden, nicht sauber abgerechnet werden, alles das ist passiert. Dann ja, Probleme am Fahrzeug selbst. Es ist ein Auto zugeparkt, es ist beschädigt. Dann fehlt bei einem E-Fahrzeug das Ladekabel. Es funktioniert irgendwas nicht. Also, ja, gibt dann so die Situation, wenn ich so eine Buchung starte, das Auto kann nicht geöffnet werden, ich kann die Fahrt nicht antreten, dann kann ich es das auch noch nicht mal abbrechen. Ich hatte das mal bei einem E-Scooter, den ich mir ausgeliehen habe. Ja, und da standen drei nebeneinander, ich wusste nicht, welcher es ist. Hatte einen reserviert und hatte das nicht erkannt, ja, dass da noch ein paar andere in der direkten Umgebung standen. Also, die standen nicht direkt nebeneinander, sondern die standen so mit 2, 3 Metern Abstand. Und ich habe dann den falschen aktiviert und konnte diese Buchung nicht abbrechen, weil ich hatte sie ja nicht angetreten, aber ich hatte sie aktiviert. Also, ja, das sind so Themen, wo ich dann sage, ey, pff, ach, das muss nicht sein. Also, Ziel ist es, Einfachheit zu erzeugen im Gesamtprozess von der Registrierung bis zur Anbietung, bis zum Abwurf, bis zum Bezahlen und dem Nutzer und der Nutzerin Kontrolle über den Gesamtprozess zu geben. Und da haben wir echte Probleme mit. Kurzer Exkurs in die wirtschaftliche Situation. Was ich in letzter Zeit wahrgenommen habe, ist, dass das Angebot eingeschränkt wird, die Flächen werden verringert. Also bei meiner allerersten Anmietung damals hatte ich von erzählt, mit dem schicken Cabrio, was ich mir da gemietet habe, hatte ich die Idee, das kannst du in ganz Berlin rumfahren und steuerst das Ding irgendwo in den Berliner Stadtgrenzen ab. Das war falsch. Das Angebot gilt nur innerhalb des S-Bahn-Rings. Ich kann außerhalb fahren, das ist nicht das Problem, aber ich kann das Auto dort nicht abstellen. Und das ist natürlich eine extrem frustrierende Angelegenheit, wenn ich da wirklich nur im innerstädtischen Bereich unterwegs bin und wenn ich da mal nach Mariendorf möchte oder nach Zehlendorf, geht nicht. Ja, kann ich nicht machen. Gut, also wie gesagt, eingeschränkte Flächen, das war eigentlich das Thema bei der ganzen Geschichte. Und die werden zunehmend kleiner, es werden Städte abgekündigt von einzelnen Anbietern. Also da wird das Angebot eher geschrumpft, als dass es wächst. Weiterer wirtschaftlicher Aspekt, ShareNow von BMW und Daimler-Betrieben, ist jetzt an Lyft verkauft worden, also an den US-Anbieter Lyft. Das halte ich für einen bedeutenden Einschnitt in der Mobilitätsbranche. Ja, mit ShareNow verschwindet ein deutsches Carsharing-Vorzeigeprojekt vom Markt und es symbolisiert für mich auch die geringe Innovationskraft hiesiger Autohersteller. Also sie haben ambitioniert begonnen, wollten eine eigene Plattform schaffen, haben dann, ja, fehlende Profitabilität, kann ich nachvollziehen, dass das immer wehtut, gerade in einer Zeit wie heute, aber eben auch strategische Uneinigkeit, Wettbewerb durch andere dazu führen, dass sie dann gesagt haben, okay, wir geben es auf und verkaufen es halt eben an eine amerikanische Firma. Carsharing ist in vielen Märkten ein Wachstumsfeld, global gesehen, aber profitabel sind die allerwenigsten Anbieter. Ja, die Fixkosten für die Fahrzeuge, für Wartung, Versicherung, auch die Stellplätze in den Innenstädten für die IT-Infrastruktur sind einfach immens hoch. Die Einnahmen schwanken, ja, bei schlechtem Wetter, in einer Pandemie, im Winter oder im Sommer, je nachdem, werden einfach weniger Autos angemietet. Also ich habe da relativ große Schwankungen drin, was eben dazu führt, dass auch größere Anbieter sich aus weniger rentablen Städten zurückziehen und das Angebot dort einstellen. Dazu kommt, jetzt sind wir wieder beim Thema User Experience angekommen, Menschen sind Gewohnheitstiere. Viele potenzielle Nutzer bleiben trotz steigender urbaner Mobilitätskosten über beim eigenen Auto. In Berlin, in der Innenstadt inzwischen komplett Anwohnerparken. Ja, es kostet mich halt da, ein Auto abzustellen. Das ist einfach teuer. Ja, und die Carsharing-Angebote werden von einer sehr limitierten, meist urbanen, jungen Zielgruppe genutzt. Das Problem ist, die reichen nicht aus, um das gesamte Geschäftsmodell zu tragen. Ein Hebel ist die Skalierung, ja, mehr Fahrzeuge, mehr Städte, mehr Orte, mehr Nutzer, effizientere Auslastung. Da aber wiederum, hatten wir oben schon erwähnt, gibt es die Wachstumsgrenzen, regulatorische Hürden, Parkplatzmangel, hohe Flottenkosten, aber auch wirklich Akzeptanz. Ja, das ist dann ein Riesenproblem. In Asien, in China sind Carsharing-Anbieter teilweise stärker integriert, weil sie von großen Plattformkonzernen wie zum Beispiel Didi betrieben werden. Also da gibt es dann halt eben entsprechende Angebote. Wachstum ist oft schneller, aber auch der Wettbewerb ist in China da nochmal deutlich brutaler. In den USA dominieren einzelne Player, die Avis Budget Group mit Zipcar, aber auch da hohe Fluktuationen, geringe Margen, relativ wenig Perspektive. Gut, nach der Analyse mit den beiden Schwerpunkten User Experience auf der einen Seite und Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite, schauen wir mal an, wo geht's denn hin? Und ich bin der Meinung, es gibt zwei Extrempole. Ja, es gibt also zwei kulturelle, emotionale, politische Pole, die sich da aufgebaut haben. Auf der einen Seite steht die tief verwurzelte Vorstellung, dass privater Fahrzeugbesitz ein quasi naturgegebenes Recht ist. Ein Symbol von Freiheit, von Unabhängigkeit, von sozialem Status, von Selbstdarstellung. Ja, gerade in Deutschland mit unserer doch sehr intensiven automobilen Tradition gilt das Auto als heilig. Ja, das ist ein Familienmitglied, das wird nicht weggegeben. Und klar, es ermöglicht individuelle Mobilität, es ist jederzeit verfügbar, ich bin im Allgemeinen nicht von Dritten abhängig. Ja, und es ist eben einfach auch mehr als nur ein Transportmittel, es ist Teil der Identität. Identitätsstiftend, ich bin Audi-Fahrer, ich bin BMW-Fahrer, ich bin Mercedes-Fahrer, ich bin Porsche-Fahrer, also ich persönlich bin Harley-Fahrer. Ja, das ist einfach etwas, was die Identität mitstiftet. Auf der anderen Seite steht die Vision einer autofreien Stadt. Und viele Stadtplaner, Nachhaltigkeitsexperten, Verkehrsvisionäre gehen diesen Weg. Ich kenne eigentlich keine Vision von einer Stadt der Zukunft, in der es unlimitierten privaten Autobesitz gibt. Das ist die absolute Ausnahme. Von daher, ja, ist das einfach die Vision, die viele Leute haben. Und es wird anstatt den ressourcenfressenden Einzelfahrzeugen Mobility as a Service angeboten, Mikromobilität, ÖPNV, Kombinationen, enge Verzahnung, das sind die Visionen. Ja, und das Ziel ist es, den öffentlichen Raum neu zu verteilen. Weniger Parkplätze, weniger Staus, mehr Grünflächen, mehr Lebensqualität. Und die Vision ist am Ende, dass wir Städte haben, in denen niemand mehr ein eigenes Auto braucht, weil eben Shared Mobility Effizienz ist, zuverlässig ist, bequem ist, eine positive User Experience bietet, sodass es der Verlust des Privateigentums mehr als kompensiert wird. Und wie üblich, die Realität in der Zukunft wird wahrscheinlich zwischen diesen zwei Extremen irgendwo liegen. Wir werden in absehbarer Zeit keine komplett autofreien Städte haben. Wir werden einzelne Stadtteile haben. Wir werden einzelne Straßenzüge haben, in denen es keine Autos gibt. Aber dass man sagt, Gesamt-Berlin wird autofrei oder Gesamt-München wird autofrei, das liegt noch in sehr großer Ferne. Aber es wird halt eben dann auch, sei es über wirtschaftlichen Druck, über Gelddruck oder halt dann eben auch über Überzeugungsarbeit, der private Autobesitz geringer werden. Gerade in urbanen Zentren. Wir brauchen nicht über das Thema Verkehr im ländlichen Raum zu reden. Da wird das Auto noch sehr, sehr lange, auch der individuelle Fahrzeugbesitz, sehr lange unverzichtbar bleiben, weil die Infrastruktur für geteilte Mobilität einfach nicht vorhanden ist. Für mich ist entscheidend, dass die Carsharing-Anbieter die emotionale und praktische Lücke füllen können, dass wir die User Experience auf ein entsprechendes Level heben können, dass es einfach ist, dass es reibungslos ist, dass die Apps klar, minimalistisch, selbsterklärend gestaltet sind, dass keine versteckten Menüs und überladenen Funktionen da sind, dass das ganze Thema zuverlässig und transparent ist. Ja, dass die Echtzeitinformationen immer korrekt sind. Was ist wo verfügbar? Welcher Ladezustand? Welchen welchen Benzinlevel hat ein Fahrzeug, wo befinden sie sich? Ja, die Reduktion von bösen Überraschungen, die muss auf Null erfolgen. Ja, und dazu kommen dann transparente Preise ohne versteckte Kosten. Carsharing wird dann nicht auch nur ein neutraler Service sein, sondern wird auch emotional aufgeladen werden. Also ich habe Service A, der bietet mir bestimmte Dinge, da bin ich stolzer Nutzer von, und Service B nutze ich eigentlich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja, da gibt es also so, wie ich auch meine präferierten Autovermieter habe, so wie ich präferierte Automarken habe, werden wir über ein entsprechendes Magenerlebnis der Carsharing-Anbieter auch Kundenbindung erzeugen. Inklusive Themen wie Wertschätzung, Respekt, ja, Belohnungen, Gamifizierung des Ganzen, ja, sonstige besondere Services, die da mit drin sind. Also da, denke ich mal, ist ein enormes Potenzial vorhanden. Noch ein praktischer Aspekt, Integration in Alltrag. Carsharing sollte kein isoliertes System sein. Es muss sich eben nahtlos in die multimodalen Verkehre einbinden, also in den öffentlichen Nahverkehr, in Scooters, Bahnen, in Bikesharing, was auch immer. Ja, also es muss ein Gesamtes ergeben. Und es gibt erste zarte Pflänzchen, erste zarte Ansätze, aber das ist weit davon entfernt, ein in den Alltag der Menschen sauber integriertes Mobilitäts zu sein. Gut, also kommen wir zum Ende. Das ist ein immens komplexes Thema. Es ist nicht einfach zu lösen. Und ja, mein LinkedIn-Post war eine kleine Provokation, die auch gewirkt hat. Zum Teil in die richtige Richtung, zum Teil nicht in die richtige Richtung. Jede einfache Antwort auf ein komplexes Problem muss zwangsläufig falsch sein. Das ist hier ganz genauso. Da mit dem Holzhammer irgendwo drauf zu hauen, geht gar nicht. Aber sich über eine nutzerzentrierte Denkweise Services zu überlegen, die echten Mehrwert liefern für Menschen, das kann dazu führen, dass wir halt mehr und mehr Personen finden, gerade in urbanen Räumen, die dann sagen, ich verzichte aufs Auto, ich habe kein eigenes Auto, meine Karre steht nicht mehr irgendwo am Gehsteigrand rum, sondern ich nehme mir halt ein Sharing-Fahrzeug, was direkt davor von jemand anderem benutzt worden ist, und fahre genau damit die Strecke, die ich fahren möchte, stelle es wieder ab und kann es gleich im Idealfall an den nächsten Nutzer, die nächste Nutzerin übergeben. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.